Leute, bevor es gleich wieder losgeht mit unserer Folge, noch ein Hinweis für einen anderen Podcast. Ihr habt es mitbekommen die letzte Woche, wir versuchen immer wieder coole andere Podcasts zu erwähnen und heute geht es um den Merchant Inspiration Podcast von Tante E. Tante E kommt aus Berlin, ist eine der führenden Shopify-Agenturen in Deutschland und sie haben einen Podcast ins Leben gerufen, bei dem sie Shopify-Händlerinnen und Händler interviewen und zeigen coole Werdegänge, wie man auf Shopify erfolgreich ist. Konkrete Tipps zu Shopify, aber auch Shopify-Apps und weiteren Dingen, die du als Händler machen kannst, um deinen Shop weiter zu optimieren und wachsen zu lassen. All das findet ihr in dem Podcast. Es sind oft auch Gäste dabei, in einem 30-minütigen richtigen Deep Dive mit Tipps und Inspiration. Ich selbst bin auch in den nächsten Wochen zu Gast, deswegen hört euch das Ding auf jeden Fall an. Ist ein sehr, sehr guter Podcast. Schaut vorbei und in diesem Sinne, los geht's mit unserer Folge.
Willkommen zum Snoxalding Podcast. Ob Amazon FBA oder Shopify, wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen.
Let's go!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Snoxalting Podcast. Heute mit dem lieben Philipp von Remazing. Und ich muss ich ganz ehrlich sagen, so zusammenreißen jedes Mal, dass ich keinen falschen Namen sage. Weil, Fun Fact, Johannes hat uns vorgestellt vor, ich glaube, anderthalb Jahren, zwei Jahren auf irgendeiner Veranstaltung, hat gesagt, so, das ist der Philipp. Und dann hatte ich das seitdem so abgespeichert. Dann hatten wir irgendwann mal wieder ein Meeting und wir haben tatsächlich schon ein paar Mal gequatscht. Ich natürlich immer Philipp gesagt, Johannes auch. Und dann hatten wir irgendwann ein Meeting mit einem anderen Mitarbeiter von euch. Und dann hat er irgendwie so Bezug auf das genommen, was du gerade gesagt hast. Meinte es ja, Philipp, bla bla bla. Und im ersten Moment dachte ich noch, Philipp, einfach Philipp. Dann hat er das noch zwei, drei Mal gesagt. Dann dachte ich irgendwann, okay, gut, der muss es ja wissen. Hat es dann irgendwann mal gefragt, als wir uns das nächste Mal gesehen haben. Und dann meinst du, ja, nee, Philipp.
Yes. Ich war so, oh, ups. Aber kannst du mich auch Philipp nennen? Natürlich.
Ja, ich versuche heute zumindest mal bei Philipp zu bleiben, damit es hier seine Richtigkeit hat. Entschuldige mich aber vorab, falls manchmal Philipp durchkommt.
Gar kein Problem.
Ja, lieber Philipp, erzähl doch ein bisschen mal, wer du bist und auch, warum du heute hier im Podcast bist. Ich nehme mal so viel vorweg. Es geht um das Thema Seller versus Vendor auf Amazon.
Genau. Ja, Romy, freut mich sehr, hier zu sein. Glaube, ja, in den letzten Jahren immer mal wieder viel über Themen gesprochen und vielleicht ist alles mal jetzt hier zu bündeln im Podcast. Freut mich sehr. Genau, Philipp Egert, komme aus Hamburg, sitzen mit Remazing seit 4,5 Jahren mittlerweile hier in Hamburg, sind eine 360-Grad-Amazon-Agentur, haben eigentlich angefangen vor 4,5 Jahren sehr stark fokussiert auf Vendor Central, eigentlich fast ausschließlich Vendor-Kunden gehabt. Und ich bin dann vor 3,5 Jahren dazugekommen, mit eingestiegen, habe gesagt, hey, vielleicht das ganze Thema Seller beziehungsweise Hybrid, also die Kunden, die eine Mischung haben aus Seller und Vendor, könnte doch auch ganz spannend sein. Habe dann dementsprechend sozusagen unser zweites Standbein bei Remazing mit ins Leben gerufen und ja, betreue das jetzt vollumfänglich. Und seit wir das gestartet haben, Anfang 2018 bis jetzt stetig gewachsen, haben viele, viele Kunden aus den unterschiedlichsten Kategorien von Fashion über FMCG, arbeiten unter anderem mit Beiersdorf, mit Henkel und Under Armour zusammen und aber auch mit mittelständischen Kunden, ja, und betreuen die dann vollumfänglich, was das Thema Amazon, vor allem Amazon Vendor und Seller angeht.
Ja, und du hast gesagt, wir tauschen uns das Öfteren mal aus und dachten eigentlich, ist mal super interessant, weil das hatten wir, glaube ich, noch überhaupt nicht im Podcast. Wir haben jetzt 170 Folgen. Thema Vendor und da kommen, glaube ich, auch immer super viele Fragen dazu auf, weil meistens wird immer nur Seller thematisiert und für manche ist das Thema Amazon Vendor doch auch interessant. Um was es heute so ein bisschen gehen soll, was ist eigentlich der Unterschied, welche Vorteile gibt es, welche Nachteile gibt es, für wen ist vielleicht eher das eine was oder das andere und auch so, wie soll es in Zukunft weitergehen? Ich glaube, gerade mit dem neuen CEO könnte sich da irgendwie einiges ändern, um auch mal das vorwegzunehmen. Dieses Vendor-Programm ist für Amazon jetzt nicht unbedingt die profitabelste Geschichte. Für die Leute, die da in dem Vendor-Programm verkaufen, vielleicht schon, aber nicht unbedingt für Amazon. Deswegen, vielleicht wird sich da auch in Zukunft was ändern. Und genau über die Themen wollen wir heute mal sprechen. Und für die Leute, die jetzt immer noch denken, Seller, Vendor, keine Ahnung, was ist der große Unterschied zwischen Amazon Seller und Amazon Vendor?
Genau, ja, also das ist wahrscheinlich ein guter Einstieg ins Thema. Und ich glaube, vereinfacht gesagt, erstmal, es gibt verschiedenste Bezeichnungen für die beiden Kanäle. Also manchmal sagt man Vendor, Seller, manchmal sagt man Retail, Marketplace, manchmal sagt man First Party, Third Party, 1P, 3P. Also allein da schon mal durchzusteigen und die ganzen Synonyme, die es da gibt. Vereinfacht gesagt kann man sagen, Vendor, 1P, Retail ist wirklich das ganz klassische Geschäft, wo Amazon hingeht zu Markenherstellern, zum Nivea, zum Under Armour und mit dem Lastwagen vorfährt, eine gewisse Summe abkauft, direkt aus deren Lager am besten, mit dem LKW zurück zum Amazon-Lager fährt und dann das Ganze unter eigener Flagge an den Endkonsumenten vertreibt. Also vereinfacht gesagt auch sowas, was man aus zum Beispiel Edeka, DM, Butni oder sowas kennt, die ja nichts anderes machen, ganz klassisches Retail-Geschäft. Und dann der anderen Seite gegenüber steht dann eben das Seller- oder Marktplatzmodell, wo der Markenhersteller eigentlich bis zum Kaufabschluss Eigentümer der Ware bleibt und nur die Plattform des Amazon.de oder Com oder UK, wie auch immer, nutzt. Und man kann es eigentlich so ein bisschen vergleichen fast mit eBay, ganz vereinfacht gesagt, ne? Also im einfachsten Fall kann man auch Amazon Seller oder Marktplatz so nutzen, dass man ja eben seine Ware aus dem Wohnzimmer an den Endkonsumenten schickt. Also wirklich diesen direkten Draht zum Käufer hat am Ende des Tages.
Ja, genau. Für den Endkunden ist das Ganze eigentlich kaum ersichtlich, außer in der Buybox, also diese kleine Box rechts, wo der Preis drin steht und wann das Produkt geliefert wird, nennt sich Buybox. Und dort steht dann ja auch immer drin, Verkauf und Versand durch. Und wenn Verkauf und Versand durch Amazon ist, dann ist es immer ein Vendorenprodukt. Und ansonsten ist es ein Sellerprodukt. Also daran kann es, glaube ich, der Endkunde erkennen. Ansonsten super schwer, wenn man jetzt nicht irgendwie externe Tools hat. Aber man muss ja auch dazu sagen, für den Endkunden macht es oft keinen Unterschied, wer das Produkt jetzt einem verkauft.
Richtig, genau.
Wie ist es? Vorteile, Nachteile vom Vendorenprogramm? Also ich glaube vor allem, das ist eine wichtige Frage, was ist der große Vorteil, wenn ich jetzt meine Produkte im Vendorenprogramm verkaufe? Was ist der große Nachteil und kann ich vielleicht überhaupt Vendor werden oder nicht?
Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, das müsste man wahrscheinlich dann auf die unterschiedlichsten Ebenen zerlegen, um da überhaupt eine Antwort zu finden, ob das eine oder das andere besser ist. Hängt auch mal ganz davon ab, wie man selbst Unternehmen zum Beispiel auch aufgestellt ist, was überhaupt seine Ziele sind, was auch strategische Ziele in anderen Kanälen irgendwie sind. Aber ganz vereinfacht erstmal kann man sagen, also nicht jeder kann sofort Vendor werden. Also Vendor ist Amazon lange Zeit hat das auch mal so ein bisschen absichtlich gemacht, relativ exklusiv. Man muss sich das so vorstellen, Amazon muss einen eigentlich dazu einladen, ins Vendor-Programm zu kommen. Also und das passiert meistens darüber, dass man entweder schon eine sehr bekannte Marke ist, also natürlich Nivea oder sowas war wahrscheinlich von Tag 1 ins Vendoren-Programm eingeladen, einfach weil Amazon sich sicher sein konnte, gut, wenn die hier irgendwie auf Amazon unterwegs sind, da wird sowieso viel bei rumkommen. Oder ganz klassisch natürlich, dass man auch den anderen Weg wählen kann, dass man im Seller-Bereich erstmal startet im Marktplatz und dann so viel Aufmerksamkeit irgendwie kreiert und so erfolgreich ist, dass Amazon eines Tages irgendwann darauf aufmerksam wird, was da gerade irgendwie so parallel zu ihren eigenen Produkten irgendwie abgeht und dann irgendwie eine Tür aufstoßen kann, sodass Amazon dann sagt, hey, wir sehen, ihr macht so coole Umsätze im Seller-Bereich oder seid da irgendwie so präsent. Also die Zahlen dürfen sie eigentlich gar nicht sehen, aber sagen wir mal, ihr seid bei allen wichtigen Keywords mit euren Produkten irgendwie vorne. Wir wollen bitte, dass ihr hier mal direkt zu uns auf den Schoß kommt.
Genau. Das finde ich ist auch eine interessante Sache. So bei Amazon intern wird es ja wirklich komplett getrennt behandelt. Absolut. Also als wären zwei unterschiedliche Unternehmen. Ich glaube, Sie nennen es auch immer Chinese Walls.
Yes, genau.
Und die können auch wirklich nicht, also die Vendoren-Manager können nicht auf die Zahlen von den Seller-Accounts zugreifen und andersrum auch. Obwohl der Endkunde ja quasi dann Angebote von beiden gerade sieht, können die da nicht mal drauf zugreifen, so wie du halt auch sagst. Klar, man sieht, auf welchen Keywords ist man gut gerankt, ist man im Bestseller-Rank weit oben, dann kann man natürlich irgendwie schon sehen, läuft es gut oder läuft es schlecht und auch mit Tools. Haben wir aber auch bei ganz vielen Kunden, dass die an den Start gehen im Seller-Account und so erstmal kein Vendor, glaube ich, werden würden, machen das irgendwie ein halbes Jahr Und dann kommt Amazon oft auf sie zu und fragt, ey, wollt ihr nicht Vendor werden? Und dann halt oft auch nur für spezielle Produkte am Anfang.
Genau.
Und halt natürlich dann für die Bestseller. Also das haben wir ganz oft.
Genau.
Du sagst selbst, es gibt da keine pauschale Antwort. Ja, nein, gut für dich.
Genau. Also ich glaube, da spielen so zwei Strömungen rein. Also zum Ersten muss man sich mal vorstellen, dass diese Systeme sich wirklich sehr, sehr extrem gewandelt haben über die letzten, sagen wir mal, letzten 4 bis 5 Jahre. Also hätten wir wahrscheinlich diesen Podcast aufgenommen, irgendwie, ich weiß nicht, 2015, 2016, dann hätten wir wahrscheinlich hier gesessen, hätten gesagt, boah, Seller Central ist wirklich irgendwie total eine abgespeckte Version von Amazon und man hat irgendwie Zugriff auf ganz, ganz wenige Funktionen. Man kann keinen A-Plus-Content hochladen, man kann keine Videos hochladen. Ich habe irgendwie einfach sehr, sehr viele Nachteile in der Werbung vor allem auch. Ich habe keine Sponsored Brands, ich habe keine Sponsored Display-Kampagnen. Und jetzt, 5 Jahre später, sitzen wir hier und es ist eigentlich, muss man unterm Strich sagen, fast komplett ausgeglichen und glattgezogen worden. Also es gibt aktuell wahrscheinlich, wenn man mal die Ebenen durchgeht, also zum Beispiel so im SEO-Content-Bereich, mittlerweile heißt es auch A+, im Seller Central, im Vendor Central heißt es A+, hat man im Vendor Central vielleicht noch die Möglichkeit, okay, ich kann noch A+ Premium buchen für sehr, sehr viel Geld für meine Bestseller und kann dann irgendwie unten im A+ nochmal Videos einbinden, eine Q&A-Section einbinden, habe vielleicht noch ein paar mehr Elemente, die mir zur Verfügung stehen und kann das Ganze noch hochwertiger aussehen lassen. Aber am Ende des Tages sind das vielleicht irgendwie so 5 bis 10% der Artikel, die das überhaupt irgendwie oder der Markenhersteller, die das ausnutzen. Sodass man eigentlich sagen kann, im SEO-Bereich wahrscheinlich ausgeglichen 1:1, beziehungsweise vielleicht sogar ganz kleiner Vorteil sogar für den Seller, weil es immer noch so ist, dass wenn man SEO-Content hochlädt, im Marktplatzbereich Amazon doch ab und zu nochmal ein Auge zudrückt, ne? Weil am Ende des Tages muss man ja verstehen, ganz anderes System. Der Markenhersteller ist am Ende des Tages ja der Verkäufer und damit auch zuständig für die Richtigkeit von Claims und von irgendwelchen Produkteigenschaften, die da beschrieben werden. Und wenn Amazon selbst die Ware verkauft, gucken sie natürlich doppelt und dreifach hin, weil sie natürlich am Ende des Tages haftbar auch gemacht werden können, wenn ich jetzt hinschreibe, diese Bodylotion, weiß ich nicht, wirkt gegen Haarausfall oder irgendwas ganz Verrücktes, dann wird das wahrscheinlich noch viel stärker abgeblockt, sodass es nach wie vor immer noch so ist, im SEO-Bereich wahrscheinlich auch was Titellängen angeht, was die Länge der Bullet Points angeht, ist Amazon auch bei Sellern strenger geworden, aber unterm Strich wahrscheinlich sogar Seller noch einen kleinen Vorteil haben.
Ja, total. Falls es jetzt hier mal jemanden interessiert, wir haben ja gerade über A-Plus-Content gesprochen. Wie sieht A-Plus-Content von einem Vendor aus und von einem Seller? Man kann, glaube ich, gerne mal auf die Apple-Seite gehen, oder? Ich glaube, die zahlen gut drauf dafür. Und dann sieht man mal, was auch so möglich ist. Und dann geht man mal einfach auf einen normalen Seller und schaut sich da den A-Plus-Content an. Das ist dann deutlich beschränkter. Gleichzeitig, du hast auch gesagt, ist die Frage, deswegen Vendor zu werden, wird, glaube ich, in dem Sinne wahrscheinlich keinen Sinn machen. Ob sich da die Conversion Rate so verbessert beim MacBook durch den A-Plus-Content, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Aber klar, also es gibt natürlich mehr Möglichkeiten und irgendwie muss sich das Programm ja noch vom Seller absetzen. Ja. Dennoch, also ganz viele Möglichkeiten sind jetzt auch im Seller da und ich glaube, man merkt es auch so manchmal erst, wenn man mal so rückblickend schaut, was war vor 2 Jahren möglich und so alle 3-4 Monate kommt eine Funktion dazu, wo du denkst, ah, okay, stimmt, wenn ich jetzt mal zurückgehe, das war alles nicht möglich. Deswegen da nähern die zwei unterschiedlichen Arten definitiv an.
Komplett. Vor allem auch noch Nachtrag, zum Thema Angleichen, was natürlich dann auch noch also sehr, sehr, sehr ins Auge sticht, auch dem ganzen Thema Advertising sich mal anzuschauen halt. Ne? Also das hatte ich ja eben schon gesagt, was natürlich ein Riesenhebel ist auf Amazon. Also mittlerweile so viel läuft über Sponsored Products, Sponsored Brands und Sponsored Display und ohne das geht's fast gar nicht mehr. Wenn man sich vorstellt, bis vor ein paar Jahren waren dann wirklich die Seller komplett im Hintertreffen und konnten dann vielleicht mal über irgendein Hack oder über so ein Vendor Express, hieß es damals noch, irgendwie auch mal Sponsor-Display-Kampagnen schalten. Also das ist mittlerweile, die Konsole sieht 1:1 identisch aus, egal ob Seller oder Vendor. Und das ist halt wirklich schon irgendwie so eine Sache, die ja auch für viel Wirbel in der Branche auch gesorgt hat, weil das so schnell und so extrem eigentlich auch auf Seller-Seite auch keiner erwartet hätte, dass es wirklich Amazon so schnell gerade und glatt zieht.
Ich glaube auch so vor 5 Jahren, wenn man da nochmal zurückgeht und den Bestseller-Rank sich vor 5 Jahren angeschaut hat, dann waren auch immer alle Vendor-Produkte durch die Möglichkeiten halt auch immer vorne. Und zwar so klar, gut, die ersten Plätze sind halt für Vendoren-Produkte. Ja. Und da merken wir jetzt, die Möglichkeiten wurden den Sellern gegeben. Und dadurch sieht man auch, weil ich glaube, Amazon auch einfach das Seller-Programm attraktiver machen wollte, verdienen auch da wahrscheinlich mehr dran. Und dann merkt man jetzt auch, dass halt in den ganzen Bestseller-Ranks sind auch einfach jetzt halt die FBA-Produkte von Sellern vorne.
Und absolut. Ja.
Und oft, finde ich, hat man auch mittlerweile das Gefühl, so, dass diese ganzen Vendoren-Listings, die jetzt vielleicht dann auch gar nicht so betreut werden, sondern einfach das Unternehmen verkauft die Produkte an Amazon und gut ist,
ja,
dass die Listings, also gerade die Vendoren-Listings, halt auch echt ein bisschen abstinken gegen die Seller-Listings.
Total. Das ist halt auch sehr, sehr interessant, wenn man überlegt halt, dass Amazon ja sozusagen sagt, ja, wir kaufen sozusagen eure Produkte und ihr zahlt dann so eine Art WKZ ja auch nochmal drauf, als Markenhersteller, dass wir dann sozusagen eure Produkte auch richtig platzieren und irgendwie auch etwas in den Content investieren. Teilweise schießt Amazon ja auch dann selber Produktbilder, ne, für Produkte im Vendorenbereich. Aber wenn man sich dann überlegt, was dann hinten raus dabei rauskommt, man zahlt dann sehr, sehr viel Geld und Amazon hat dann irgendwie gar nicht so viel daran optimiert, sodass man dann sozusagen auch nochmal, wie jeder Seller an sich eigentlich, auch nochmal Hand anlegen muss, nochmal optimieren muss. Und dann bist du unterm Strich vielleicht sogar ja, mehr Geld los, als wenn du es irgendwie von vornherein komplett irgendwie selbst gemacht hättest.
Total.
Ja.
Was würdest du sagen, ist jetzt für dich jetzt so das Unternehmen oder der Seller, wo du sagst, okay, das sind die Idealvoraussetzungen, um Vendor zu werden, vielleicht auch was die Manpower im eigenen Laden angeht?
Ja. Also ich glaube, man muss sich das halt immer ganz stark, da hängt so ein riesen Rattenschwanz dran, weil würde man mich fragen, was ist mit mehr Aufwand verbunden, Seller Central oder Vendor Central, auch da würde ich sagen, am Ende des Tages ist es fast ausgeglichen, das sind halt andere Fähigkeiten, die gefordert sind. So. Also das heißt, bei Seller Central musst du halt wirklich fuchsig unterwegs sein, du musst natürlich deine Lagerbestände irgendwie gut planen können, das heißt, du brauchst irgendwelche guten Tools, die dir irgendwelche Forecastings machen, wenn du out of stock gehst, du musst gut in der Logistik sein, du musst einen schnellen Logistiker haben und so weiter und so fort. Du musst halt eben genau diese Freiräume, die gegeben werden, super ausnutzen. Du musst diese Daten, du hast viel mehr Daten im Seller-Bereich, die musst du halt clever ausnutzen. Und im Vendoren-Bereich musst du halt wirklich, das ist halt B2B dann richtig halt, ne? Also das heißt, du musst eigentlich eine richtige Vertriebsmannschaft haben. Also wir sind selbst auch dann teilweise bei einigen Kunden mal dabei gewesen bei so Vendoren-Verhandlungen, wo dann Markenhersteller A, das ist jedes Jahr, gibt es dann diese Verhandlungen mit Amazon an einem Tisch saß, wo dann irgendwie jeder einzelne Preis für jede einzelne ASIN eigentlich neu verhandelt wird. Und Amazon ist da unfassbar bissig halt. Ne? Also es ist halt wirklich so, als würde man mit, als Hersteller von, weiß ich nicht, einem Schokoriegel dann mit Edeka zusammensitzen und müsste dann halt irgendwie die Preise fürs nächste Jahr Einkaufspreise verhandeln. Das heißt, du brauchst viel mehr Leute, die viel mehr im Sales-Bereich, die viel mehr im Verhandlungsbereich, die viel mehr im Vertriebsbereich eigentlich ausgebildet sind, um dann das Vendoren-Modell gut steuern zu können. Ich würde fast eher sagen, dass das eher so eine Grundsatzentscheidung fast schon ist, ne? Gerade weil beide Kanäle einem auch so viele Vorteile bieten mittlerweile und so ähnlich sind, ist es eigentlich eher so die Entscheidung, möchte ich ein B2B-Business sein und bleiben, ne? Das wirklich einfach, ja, in großen Mengen an einen Abnehmer verkauft oder möchte ich wirklich Unternehmen sein, was mein Kontakt und Draht zum Kunden pflegt und auch wertschätzt. Und dann würde ich fast eher sagen, ich würde keinem Seller, egal wie erfolgreich und wie groß er ist, dann sagen, jetzt wechsel mal ins Vendoren-Modell, weil dann kriegst du zwar einige Dinge, die du vorher nicht hast, aber du verlierst auch eben sehr viel. Und ja.
Ja. Wie stehst du zum Hybridmodell? Hast du vorhin schon erwähnt, man kann ja auch beides betreiben als Unternehmen.
Genau, ja, ist auch ein spannendes Feld und eine Sache, die wir immer mehr sehen, dass wir halt sagen, genau was du eben beschrieben hast, ne? Also das ist sozusagen, dass jemand von Vendor komplett nach Seller wechselt, das gibt es sowieso ganz, ganz selten. Ne? Also das ist eigentlich, weil die Strukturen dann so fest sind, sehr, sehr schwierig, aber eben, dass jemand dann zum Beispiel sagt, ich bin jetzt lange sehr erfolgreich Seller, ich will aber nicht ganz rübergehen ins Vendoren-Programm, sondern ich möchte halt ein zweites Standbein haben oder eben erfolgreiche Vendoren sagen, ich möchte noch ein zweites Standbein im Seller-Bereich haben, um einfach das Beste aus beiden Welten mitzunehmen. Da haben wir aktuell sehr, sehr viele Markenhersteller, die uns mit dieser Thematik kontaktieren und das aufbauen wollen. Und da ist halt die gute Nachricht, auch da hat sich das wahnsinnig gewandelt. Also auch hier wahrscheinlich vor 4 Jahren oder sowas hätten wir gesagt oder sagen müssen, okay, das ist eigentlich fast unmöglich, weil Amazon will das partout nicht. Also die wollen nicht, dass wenn ein Markenhersteller Vendor ist, dann irgendwie noch Seller-Aktivitäten nebenbei macht und umgekehrt. Aber auch da ist Amazon halt irgendwie gnädiger geworden und hat es mittlerweile eigentlich den Herstellern möglich gemacht, beide Kanäle aufzubauen und zu betreiben. Und ja, hat viele Vorteile. Also man kann dann, gerade wenn man irgendwie sowas aufstellt und sich dann ein Portfolio-Split überlegt, also das würden wir sowieso immer raten, also auch da wieder nicht einfach nur Seller und Vendor machen, der irgendwie aus Spaß an der Freude und einfach um sagen zu können, wir haben irgendwie beides, sondern das wirklich machen mit einer klaren Mission halt, ne? Also wirklich klar, dann für jeden Kanal eine ganz klare, eine saubere Strategie zu definieren, dann zum Beispiel zu sagen, hey, das Vendoren-Programm nutzen wir weiterhin für unser Kernportfolio, für unsere Bestseller, für unsere Schnelldreher, die wir auch im stationären Einzelhandel vertreiben zum Beispiel, die einfach irgendwie in riesigen Mengen, Paletten, containerweise hier vom Hof gehen und belassen das dabei. Das hat einfach seine riesen Vorteile, ist eingeschwungen. Aber das Seller-Programm nutzen wir dann zum Beispiel für Produktlaunches oder für Produkte, wo wir dann sehr, sehr, sehr stark darauf achten wollen, weil das ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil vom Seller-Programm, dass man sowas wie Preise in der komplett eigenen Hand hat. Also als Seller, das wisst ihr ja auch von Snox, ihr könnt ja vollkommen eigenständig bestimmen, ob eure Boxershorts irgendwie heute 25 Euro und morgen 35 und übermorgen 27 kosten oder so. Das kann man als Vendor halt überhaupt nicht. Also du gibst als Vendor komplett die Preishoheit aus der Hand. Und wenn Amazon ja nach Lust und Laune irgendwie mal denkt, also sie matchen komplett alles, was im Internet zur Verfügung steht, jede einzelne Website, Mediamarkt oder dm.de, und wenn da irgendwo ein Angebot ist, dann werden sie mit runtergehen. Oder wenn sie merken, wir haben zu viel im Lager im Vendorenbereich und wir müssen jetzt mal irgendwie von einer Brand was loswerden, dann knallen sie die Preise halt, weiß ich nicht, um 50% runter und du kannst dagegen absolut nichts tun.
Ja, total.
Und das ist halt eben so ein Punkt, ne, wo ich sage, wenn du so Produkte hast, wo du sagst, die müssen wirklich einen gewissen Preisstandard immer halten, weil es sind einfach Premium-Produkte und wir wollen im Markt auch als Premium-Marke auftreten, ja, also dann zum Beispiel gerade jetzt irgendwas so Parfums angeht oder so, das wäre für eine Katastrophe, wenn auf einmal das Parfum auf Amazon irgendwie 20-30% günstiger ist, dann wird die ganze Marke dahin gehen. Ja. Und wenn du sowas machen willst, dann kommt eigentlich nur das Seller Central in Frage für dich.
Ja, total. Was hältst du von der Strategie, was mittlerweile ja auch viele fahren, dass sie in Deutschland als Seller verkaufen und im Ausland, also auf den anderen EU-Marktplätzen als Vendor?
Ist auch. Sicherlich gibt es viele Gedanken irgendwie oder viele Ansätze, die dafür sprechen, ne, weil das muss man, wisst ihr ja auch, am allerbesten, so wenn du Amazon sagt ja mal so ganz leicht, ja, mit FBA und Pan-EU und du kannst halt sofort irgendwie theoretisch sogar nach Mexiko und USA irgendwie expandieren mit einem Klick. Also theoretisch ist es auch mit einem Klick dann freischaltbar. Aber der ganze Rattenschwanz, der dahinter hängt, dass du ja dann in den einzelnen Ländern irgendwie eine Umsatzsteuer-ID angemeldet haben musst, dass du Umsatzsteuer zahlen musst, dass du ja eigentlich einen Buchhalter in jedem einzelnen Land haben musst, das verschweigen sie dann halt oft. Das heißt, so einfach international zu skalieren mit Seller Central ist es dann doch nicht. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, klar, von Vendor Central, weil du verkaufst die Ware an Amazon. Das heißt, du brauchst keine Umsatzsteuer-ID in einzelnen Ländern. Man kann sehr, sehr schnell gerade in fernere Märkte, weiß ich nicht, irgendwie USA oder Mexiko oder Australien gehen, absolut. Gewarnt sei da allerdings nur, was wir dann auch oft sehen, ist natürlich, dass Amazon wieder Vendor Central und sie sagen sich so, okay, wenn wir einmal die Ware haben, dann machen wir damit auch, was wir wollen. Und gerade im europäischen Raum, das dann auch schnell zum Eigentor werden kann, wenn man jetzt sagt zum Beispiel, ich bin in Deutschland super preissensitiv unterwegs mit meinen Produkten im Seller Central und habe da eine sehr, sehr, ja, sehr, sehr vorsichtige Herangehensweise und in Frankreich mache ich jetzt aber Vendor Central, dass dann wenige Monate später Amazon das egal ist und die Nachfrage in Deutschland sehen und dann einfach auch im Vendor-Modell die Produkte in Deutschland anbieten und dir deine ganze schöne Strategie, die du aufgebaut hast, dann von einem Tag auf den anderen auch zunichte machen können. Also da sei es ein bisschen gewarnt. Es ist halt, Vendor Central zu kontrollieren, ist wahnsinnig schwer.
Ja, total. Es braucht manchmal auch übrigens nicht Monate.
Ja.
Dann innerhalb von 10 Tagen.
Habt ihr auch schon genau gemacht, ja.
Ja, total. Also ich glaube auch, dass das ist halt verlockend, so wie du auch sagst. Jeder Steuerberater warnt dich sofort, auf keinen Fall irgendwie andere Länder aktivieren, bevor die Steuernummer da ist, auch wenn es Lieferschwellen gibt und so. Und wenn man auch ehrlich ist, so Pan-EU-Anmeldungen, bis es dann mal durch ist, realistisch dauert sowas auch oft irgendwie ein halbes bis dreiviertel Jahr. Auch da viele Anbieter sagen dann, nee, wir kriegen das schneller hin, dann denkst du so, okay, gut. Und im Endeffekt liegt es auch nicht unbedingt in den Händen von Anbietern, sondern es sind halt dann auch die Finanzämter vor Ort in Spanien oder vor allem in Spanien dauert es meiner Erfahrung meistens ewig. Ja. Und dann ist es natürlich schon verlockend, irgendwie zu sagen, okay, cool, wenn ich jetzt schon irgendwie eine große Brand bin, ich habe vielleicht auch schon mal was im Vendor verkauft, irgendwie ein paar Produkte, dass man dann mal vorhorcht und sagt, hey, würde ich gerne anbieten im Ausland. Aber genau die Thematik, also hatten wir jetzt auch schon mal, dass man sagt, okay, man nutzt Vendor Central einfach fürs Ausland und dann schwuppsiwupps sind die Produkte da mit einem zweiten Listing. Man hat irgendwie sein Listing in Deutschland super aufgebaut und plötzlich ist da irgendein anderes Listing und du denkst so, woher kommst du denn?
Ja, absolut. Ja.
Und dann steht dann noch so schön in der Buybox irgendwie, was steht dann immer dabei? Nachschub kommt bald so in der Art und du denkst so, nein, woher denn?
Genau. Und auch dessen muss man sich dann bewusst sein, dass vielleicht nochmal, also ich will auf gar keinen Fall das Vendor-Modell verteufeln, überhaupt nicht. Ne? Ich will einfach nur sagen, es ist halt, es stellen sich komplett andere strategische Fragen als jetzt irgendwie beim Seller-Modell. Und auch dessen muss man sich bewusst sein, dass im Extremfall manchmal sogar, wenn man sagt, jetzt irgendwie Vendor Central, okay, dann beliefere ich einfach Amazon nicht mehr, ich will da irgendwie raus. Amazon behält sich auch schon vor, dann zum Beispiel von Großhändlern oder von anderen Leuten, die in größerer Menge im Besitz der Ware sind, dann auch von dort zu beziehen. Das heißt, selbst wenn ich dann aus meiner Fabrik überspitzt gesagt sage, nee, Amazon bekommt nichts mehr, dann hat Amazon dann, gerade wenn man eine bekannte Marke ist, viele andere Wege über andere Kanäle an die Ware trotzdem noch ranzukommen, sodass man dann irgendwann das Ganze gar nicht mehr so richtig stoppen kann, auf jeden Fall nicht kurzfristig.
Ja, ich glaube, das ist vor allem das Thema. Also man kann das schon irgendwie stoppen, aber sowas braucht halt irgendwie lange auf jeden Fall.
Ja, voll.
Ja, auch das hast du vorhin schon angesprochen. Im Vendor Central, ich kann mittlerweile sehr viel mehr messen. Also bis vor einem guten Jahr Vendor Central, muss man auch sagen, ich glaube, wir haben vorher schon ein paar Minuten gequatscht, habe ich schon mal gesagt, ich war am Anfang immer nur im Seller Central unterwegs, dachte ich mir, Jesus, das sieht aus wie irgendwie Windows 97 und dann bin ich mal ins Vendor Central so ein Jahr später und dachte, okay, das ist nochmal älter. Das sieht auch immer noch so aus, aber es hat einfach mittlerweile ein paar mehr Funktionen und man kriegt ein paar mehr Daten, aber man kann sich jetzt nicht so vorstellen, ne, wie irgendwie Seller Central, wo ich mir genau anschauen kann, wie viel Sales ging und ich klicke einfach auf Statistiken und Berichte und kriege irgendwie Conversion Rate und alles direkt auf einen Blick ausgespielt.
Nee, beziehungsweise, man muss dazu sagen, jetzt Anfang 2021 ist es fast soweit. Also ich war jetzt gerade eben vor unserem Call auch nochmal drin, habe mir den aktuellen Stand nochmal auch im Vendor Central angeguckt und es ist nicht wiederzuerkennen. Also ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal drin, wenn du jetzt nochmal reingehen würdest, was sich da in den letzten, so seit Ende Oktober, November, Dezember 2020 bis heute getan hat, ist halt wirklich absolut irre. Also man muss sich vorstellen, es war wirklich genau wie du sagst. Früher war es so wirklich Windows 95 Styles. Du hast absolut gar keine Daten aus Vendor Central bekommen halt. Und wenn du Daten haben wolltest, beziehungsweise, dann gab es ein gewisses Programm, das hieß ARA Premium. Und da hast du dann wirklich wir haben einige Kunden gehabt, die haben sechsstellige Beträge im Jahr bezahlt, damit sie überhaupt mal sehen konnten, wie viel habe ich denn eigentlich überhaupt über Amazon verkauft. Und wenn du diese sechsstelligen Beträge nicht bezahlt hast, dann hattest du ja links und rechts vielleicht mal so ein paar Datensätze, aber nichts Vollständiges und du warst eigentlich komplett im Blindflug, was ziemlich irre ist. Und das war der Zustand eigentlich noch bis so ja vor gut einem Jahr. Jetzt mittlerweile, und das ist natürlich auch in der Szene auch für mit unseren, alle, die wir kennen, alle Markenhersteller, die im Vendor-Programm sind, haben sie tatsächlich Conversion Rate, jetzt haben sie tatsächlich Lens Views, auf ASIN-Ebene, du kannst dir angucken, verschiedene KPIs, Shipped COGS, Ordered Revenue, das ist in der Theorie jetzt schon noch nicht da, längst nicht da, wo der Seller ist mit seinen Daten, aber eine ganz, ganz starke Richtung dorthin gegangen, was erstaunlich ist, ja, wenn man sich überlegt, wo man eigentlich herkommt und wie lange es Amazon gebraucht hat, um so ein Portal aufzubauen, ja.
Ja, hat dich das überrascht? Also vor allem, weil es wird ja schon viel spekuliert, dass Vendor eigentlich immer mehr zurückgefahren werden soll, dass jetzt so Änderungen kommen, nach so vielen Jahren, wo nichts passiert ist.
Ja, das ist super spannend. Ich hatte auch die gleiche Diskussion, hatte ich eben auch noch auch vom Call mit einer Kollegin, die das auch nochmal gesagt hat, die auch meinte, ja, das ist ja eigentlich so ein bisschen, also genau, was du auch im vorhin schon anklingen lassen hast, eigentlich profitabler für Amazon, also das Marktplatzgeschäft, das wird ja auch Self-Service-Geschäft genannt, ne, weil dann irgendwie der ganze Forecast und die ganze Katalogpflege und das ganze Preissteuerung und so weiter wirklich an die Markenhersteller outgesourced ist und Amazon eigentlich mega gut skalieren kann. Sie müssen einfach die Lagerkapazitäten zur Verfügung stellen, sie müssen die Plattform im Laufen haben, sie müssen dafür sorgen, dass genug User auf der Plattform sind und alles reibungslos funktioniert, aber dann kannst du ja theoretisch unendlich viele Markenhersteller anschließen halt, ne? Und man dachte eigentlich, da liegt die Zukunft. Jetzt ziehen sie gleichzeitig Vendor Central, geben sie jetzt auch noch, haben jetzt Seller Central ganz lange einen riesen Push gegeben und nach vorne gepeitscht. Und jetzt peitschen sie auch noch Vendor Central nach vorne. Ich glaube aber eher, dass es nicht dagegen spricht, sondern ich glaube, es spricht eher dafür, dass wir eines Tages wirklich ein System haben. Also dass wir wirklich dann irgendwie, das ist egal, ob du groß, mittel oder klein bist, du bist erstmal in dem, wie auch immer es dann heißen mag, vielleicht One Vendor ist so ein Name, der irgendwie kursiert, in einem Portal bist. Und dann darüber hinaus, wenn du jetzt irgendwie ein Samsung bist, wenn du ein Philips bist, wenn du die Größten der Größten, dass die dann vielleicht nochmal die Möglichkeit haben, für so ein Vendor-Exclusive-Programm von Amazon direkt gekauft zu werden und irgendwie bei Amazon direkt irgendwie im Bestand zu sein. Der große Rest aber eben auf einem gemeinsamen Portal ist. Und deswegen halt diese Angleichung links und rechts, sowohl auf Seiten der Seller als auch der Vendoren stattfindet, damit man das dann irgendwie eines Tages auch mal verheiraten kann, die ganze Nummer. Da glaube ich eher dran.
Ja, gute Theorie. Noch sieht, also optisch sieht es noch nicht so aus.
Noch nicht, nee, optisch nicht, ne. Optisch nicht. Ja, und man muss natürlich,
Werbekonsole kann ich ja schon einfach mehr switchen. Das ist ja schon identisch.
Das ist komplett 1:1 identisch, genau, ja.
Ja, spannend. Also vielleicht nochmal 3 Jahre und alles ist eins.
Und alles ist vielleicht eins, ja, wer weiß. Man muss natürlich aber auch sagen, was noch vielleicht ein Nachtrag zu den Daten ist, noch ganz kurz, Vendor-Daten, also erstmal alles sind super happy, dass es sie gibt und dass du sie sehen kannst und dass es halt vielleicht von Windows 95 auf Windows Millennium oder ich weiß nicht, ME oder wie das damals hieß, abgegradet wurde. Ja, genau. Aber zumindest, wenn es dann jetzt wiederum um die, das ist nochmal eine andere Stufe sozusagen, um die Korrektheit der Daten geht. Auch da hatten wir diese Woche viele Tests und viele Reportings gemacht für unsere Kunden. Und da ist auf jeden Fall alles noch nicht Gold, was glänzt. Also sie stellen zwar zumindest mal viel mehr KPI zur Verfügung, aber wir sehen in ganz, ganz vielen Vendor Central aktuell, dass diese Zahlen noch mit sehr, sehr hoher Vorsicht zu genießen sind. Also vielleicht, wenn da draußen irgendwelche großen Markenhersteller sind, die sich wundern aktuell, dass da irgendwie Schwankungen sind, gerade so in den Q4-Zahlen. Ihr seid nicht alleine sozusagen. Also ich kann euch versichern, dass da wir auch sehr, sehr viele komische Dinge gerade sehen. Zum Beispiel Conversion Rates gehen irgendwie, sacken total ab aktuell, wenn man sich die Conversion Rate-Zahlen anguckt bei ganz vielen Markenherstellern. Gleichzeitig schießen die Sales aber durch die Decke, was ja eigentlich irgendwie erstmal relativ komisch ist, ja. Also solche Sachen passieren da auch. Also der erste Schritt ist getan, dass es irgendwie alles da ist und klickbar ist, aber der zweite Schritt, glaube ich, der muss jetzt noch folgen, dass es auch wirklich komplett sauber ist, so wie es ja eigentlich beim Seller schon, ja, man kann, glaube ich, Seller Central auch viel nicht mögen und so, aber ich glaube, wenn es so um Daten geht, ist es eigentlich schon sehr, sehr cool.
Ja. Kommen viele auf euch zu, die bisher so im Vendor-Programm irgendwie laufen nach 6-7 Jahren und sagen, oh, überlegen sich jetzt doch irgendwie mal Seller, für die das die ganze, also jetzt einfach keine Thematik war?
Ja, also wie gesagt, aktuell wahrscheinlich so viel wie noch nie. So, wenn ich mir die letzten 3 Monate zurückblicke, ich glaube, wir haben jede Woche eine Anfrage vom großen Vendor, der sagt, hey, wir wollen Hybrid, wir wollen Seller Central dazu stalten. Können wir uns mal irgendwie unterhalten. Also ganz viel, ja. Ich glaube, der Treiber, wenn man sich fragt, warum machen die das? Also einerseits genau, was ich eben schon gesagt hatte, ne? Du hast natürlich noch andere Möglichkeiten, kannst viel schneller Produkte launchen, weil du bist nicht davon abhängig im Seller-Modell, dass Amazon irgendwann kommt oder muss erstmal auf die Idee kommen. Also ihr kennt das jetzt Beispiel bei euch, zum Beispiel Snox Damenunterwäsche. Amazon müsste ja erstmal irgendwie darauf aufmerksam werden, dass es überhaupt Damenunterwäsche bei euch gibt jetzt. Und so ein Launch, und wenn ihr jetzt sagt irgendwie, hey, wir haben jetzt aber gerade eine große Social-Media-Kampagne und wir wollen den Launch wie auf den Tag, auf die Minute genau irgendwie in den Webshop und mit Amazon hinkriegen, dann ist das im Vendor-Programm ja schlichtweg unmöglich, weil Amazon, sobald sie die Ware haben, werden sie verkaufen und du kannst nicht sagen, ob das heute ist oder übermorgen oder in 2 Wochen. Und das ist halt so ein Treiber. Und der zweite Treiber ist natürlich auch, dass man natürlich sagen kann, ja, die Abhängigkeit auch zu reduzieren, ne? Weil, ja.
Ich denke auch, vielleicht ist auch einfach der große Treiber davon auch irgendwie ein bisschen Corona, dass halt auch irgendwie viele, ja, der Einzelhandel fällt für viele halt irgendwie zum Beispiel weg. Und dann gibt es aber dann halt irgendwie Firmen, die sagen, okay, wir konzentrieren uns mehr online und wo haben wir Möglichkeiten? Und Amazon Vendor lief dann halt irgendwie viele Jahre mit, so wie du auch gesagt hast, das ist einfach eine Strategiefrage und für viele lief das halt irgendwie super. Nicht jetzt irgendwie nebenher, aber auf jeden Fall, man musste sich jetzt nicht irgendwie um seine Bestände und so, solche Sachen dort dann kümmern. Und jetzt hat man vielleicht so ein bisschen freie Kapazitäten oder hat halt irgendwie gemerkt, vielleicht muss ich meinen Fokus vielleicht doch mehr auf Amazon legen und dann kommen Sachen wie ich will ein paar Sachen auch einfach da jetzt launchen und will da irgendwie mit Strategie rangehen und will nicht unbedingt einfach nur meine Bestseller durch den Vendor anbieten, sondern
absolut. Und ich glaube halt auch ganz, ganz gewiss auch so ein Reifungsprozess, wenn es sowieso generell bei Firmen, Markenherstellern, gerade so mittelständische Unternehmen, irgendwie um die Vorgehensweise generell geht in verschiedenen Kanälen, gerade mit Online-Kanälen, ne? Weil das vielleicht noch abschließend nochmal zum Vendor gesagt, ist natürlich auch, es gibt natürlich, muss man sich vorstellen, einige Markenhersteller, die würden liebend gerne in den Seller-Bereich gehen, haben aber gar keine Wahl, weil, und das weiß ich zum Beispiel, vorletztes Jahr war ich auf der ISPO in München, also diese Sportmesse, wo alle sind Deuter und so, und habe da auch mit einigen großen Brands gesprochen und die sagen halt so, ja, wir würden liebend gerne irgendwie Seller Central machen, aber dann sind so stark abhängig von einem Sportcheck von anderen stationären Händlern, und wenn wir jetzt anfangen, direkt irgendwie die Endkunden anzusprechen und über Seller Central jetzt direkt an den Endkonsumenten zu verkaufen, wir würden es hier einfach gefährden, unsere gesamte Vertriebsstruktur von einem Tag auf den anderen sozusagen zu torpedieren. Und das können wir gar nicht. Wir können gar kein B2C-Geschäft machen. B2C-Geschäft ist rein für unsere Handelspartner. Und deswegen der einzige Weg, Vendor Central zu machen halt. Aber ich glaube, da findet auch ein Reifeprozess im Markt statt, was wir zum Beispiel auch sehen, was natürlich sehr clever ist, dass mehr und mehr Marken dann dazukommen. Ähnlich, was sie ja auch schon auch dann teilweise mit Aldi gemacht haben. Also keine Ahnung, Kellogg's verkauft dann nicht Frosties bei Aldi, sondern irgendwie anders gebrandet, mit einem Namen. In dem Kanal machen sie jetzt halt mit Seller Central, also dass wirklich komplett neue Marken gegründet werden und die dann nicht mehr, die eine Marke wird im Vendor Central verkauft, ganz normal, und die andere Marke exklusiv zum Beispiel dann FBA im Seller Central.
Ja. Ich glaube, für viele Marken eröffnet sich auch so ein bisschen so eine neue Welt, dass sie halt Amazon komplett außen vor gelassen haben die ganze Zeit. Ja. Dann merken, oh, wir müssen uns Amazon mal anschauen und dann sehen, aha, unsere Retailer, die verkaufen da schon, und dann sind halt schon 15 Leute in der Buybox, und dann ist es manchmal, glaube ich, auch so ein bisschen böses Erwachen für viele Firmen, die sich halt irgendwie ewig lang darum gekümmert haben und dann denken, ah, sie nehmen halt kurz ihre Artikel online und wir sind ja die Marke und dann ist das doch unser Produkt und so, dass du da jetzt eigentlich nicht so krass gegen vorgehen kannst, und dann ist auch immer noch so die Frage, okay, dann macht vielleicht Vendor doch auch viel Sinn.
Total. Absolut.
Was man auch sagen muss, sobald man eigentlich auch einen Vendor quasi auf dem Listing hat, ist der halt auch meistens in der Buybox.
Richtig. Das ist halt, werden viele Seller kennen, natürlich ein großes Leid, wenn man erstmal Amazon, ins Vendor, wenn man sich da reinbegeben hat ins Vendorenprogramm. Amazon matcht natürlich alle Preise erstmal, weil die wollen natürlich die Ware so schnell es geht irgendwie loswerden. Ich habe es eben schon gesagt, nicht nur die Preise von anderen Sellern in der Buybox werden immer unterboten, sondern tatsächlich eben auch der Algorithmus mittlerweile so stark, dass wenn auf irgendeiner kleinen Mini-Webshop-Seite irgendeine SKU, eine ERN zum gewissen Angebotspreis angeboten wird, dann ist Amazon binnen Minuten oft da und spiegelt das Ganze auf Amazon. Sie wollen halt dann irgendwie den günstigsten Preis anbieten. Und da hast du natürlich dann irgendwie als Seller überhaupt gar keine Chance, dagegen anzukommen.
Ja, total. Einen großen Meilenstein gibt es jetzt ja auch noch, über den wir heute auch noch sprechen wollten. Amazon DSP Sponsored Display.
Genau. Das ist, glaube ich, auch ein sehr schönes Beispiel, kann man auch perfekt herleiten irgendwie so aus dem Wandel Seller Central und Vendor Central, also auch das wieder ein Programm, also DSP nochmal gesagt, ist so ein Produkt, das gibt es erst seit, ja, vielleicht so richtig am Markt, seit anderthalb Jahren, geht um das ganze Thema Programmatic Ads wirklich, also wir verlassen jetzt, ne, vorher ist ja alles bei Amazon immer gewesen, ich will mein Produkt bewerben und ich mache Sponsored Products und ich mache dann sozusagen Werbung auf Amazon.de für ein gewisses Keyword. Mhm. Und jetzt sind wir halt im DSP-Bereich, das heißt, meine Produkte werden dann nicht mehr auf Amazon nur ausgespielt, sondern komplett irgendwie im World Wide Web auf kicker.de, also ganz klassisch, ja, Programmatic Ads eben mit Banner-Werbung. Und auch das stand halt am Anfang nur Vendoren zur Verfügung, so ein klassisches Vorgehen von Amazon, so ein Mittel, um zu sagen, guck mal, Vendor Central ist doch toller als Seller Central. Und jetzt binnen kürzester Zeit haben sie es auch für Seller geöffnet und Seller können genauso partizipieren. Und das ist, glaube ich, eine Riesenchance, gerade für Seller, wenn man genau weiß, viele Daten hat, weiß ganz genau irgendwie, wie Retargeting funktioniert, weiß ganz genau, was gucken sich meine Kunden vielleicht vorher an, was gucken sie sich nachher an, was kaufen sie sonst noch so, da richtig viel nach vorne zu kommen, ja.
Ja, mit Sicherheit. Und ich glaube, auch da merkt man halt auch immer wieder, wie sich da so Plattformen irgendwie annähern und spricht auch einfach immer mehr dafür, dass sie Seller doch irgendwie sehr pushen wollen.
Ja.
in den Möglichkeiten, die sie da bieten und gar nicht unbedingt jetzt in irgendeine andere Richtung treiben wollen, sondern eher so dieses Seller-Geschäft halt irgendwie sehr prominent mittlerweile platzieren, die Vorteile davon. Ich glaube auch einfach unglaublich viel PR betreiben. Das kommt ja auch nochmal dazu, unabhängig von den Möglichkeiten, die die Plattform jetzt bietet, sondern gerade in den letzten Jahren das Seller-Programm und irgendwie die Attraktivität davon krass in den Fokus stellen. Ja.
Wurdet ihr eigentlich mal gefragt, so als Nox, war Amazon da mal bei euch, hat gesagt, ey, wie wäre es eigentlich, habt ihr nicht mehr Bock, Vendor zu werden?
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Wir waren ja schon richtig früh, ich glaube, nach einem Jahr waren wir so Testimonial für Amazon Global Selling und solche Sachen. Ja. Und irgendwie glaube ich, wir waren dann relativ schnell bekannt, dadurch, dass es nicht irgendwie viele junge Leute gab, die das irgendwie so prominent dargestellt haben, FBA ist cool. Waren wir relativ bekannt in der Bubble und dann, glaube ich, war irgendwie vielen klar, wir sind ausschließlich Seller, wir hatten ja kein Online-Shop am Anfang, sondern das wäre auch unser Kernbusiness und eigentlich nicht nur unser Kernbusiness, sondern unser eigenes, einziges Business, dass irgendwie für viele klar waren, wir geben das nicht aus der Hand. Vielleicht ist irgendwann mal eine Anfrage durchgerutscht, das kann schon sein. Ich sehe es bei super vielen Kunden, also so 2-3 Monate online, gerade irgendwie die großen Brands, viele Insta-Brands, die vorher vielleicht gar nicht auf Amazon waren, auch eher so ein bisschen aus dem Boden sprießen im Moment und halt sehr schnell sehr viel Umsatz machen und dann halt direkt angefragt werden. Also das sehe ich schon sehr viel. Bei Snox, ich müsste mal Johannes fragen, ob wir mal eine Vendor-Anfrage hatten. Das ist eigentlich ein guter Punkt. So auf Gefühl würde ich mal sagen, nein, aber...
Ja. Das ist ein spannender Punkt. Ihr seid so, sozusagen direkt... das Testimonial-Gesicht nach draußen für Seller, für FBA, dass ihr wahrscheinlich genau gar keine Chance da gewesen wäre, euch überhaupt ins andere Programm irgendwie reinzulassen.
Ja, ich frage immer.
Musst du mal fragen.
Aber ich glaube nicht.
Weil das gab es ja auch mal Zeiten, ich würde sagen, hoffentlich, die sind auch vorbei, aber die gab es definitiv, haben wir auch miterlebt, ne, dass natürlich auch Amazon dann manchmal sogar so ein bisschen zickig wurde, auch wenn man jetzt gesagt hat, nö, ich bin hier mit meinem Seller Central super zufrieden und ich will hier auf gar keinen Fall, ich will Marktplatzteilnehmer bleiben. Und Amazon dann sagt, erstmal freundlich und dann vielleicht ein bisschen bestimmter, so, nee, wir wollen dich aber hier im Vendor Central haben und man sich dann versperrt, dass dann einem, also es gibt da keine Beweise für, aber dass sich dann links oder rechts auch mal ein paar Sachen irgendwie ja so getan haben im Seller Central, die eigentlich nicht so normal waren. Man ist bei Buybox geflogen oder gewisse Listings wurden einfach mal gesperrt, wo man manchmal munkelt, dass es auch eine Korrelation mal gegeben haben mag.
Ja, bei manchen Punkten fühlt sich, also ich glaube, das ist auch wie so eine persönliche Sache. Ich glaube, wenn man persönlich ja auch bei manchen Themen eine Absage bekommt, dann ist man auch so, ja gut, dann halt gar nicht mehr.
Ja.
Dann guck mal, wo du bleibst. Ja, also kann man natürlich nicht beweisen. Manchmal passieren Sachen auf Zufall, aber gut ist was möglich. Was natürlich ein anderer großer Trend ist, jetzt neben Seller, dass dieses Seller-Sein krass gepusht wird, dass Seller mittlerweile aufgekauft werden. Ich glaube, hat in den USA gestartet mit Thrasio, ich weiß gar nicht, wie spricht man sie denn aus?
Thrasio, glaube ich. Thrasio, ja.
In Deutschland gibt es SellerX, Brands United, noch so ein paar. Die kaufen mittlerweile Seller auf und vertreiben dann quasi weiter die Produkte. Also jetzt null mit dem Hintergrund irgendwie ins Vendor-Programm oder so überzugehen. Aber ich glaube, das ist so ein Riesentrend, der irgendwie vor 1-2 Jahren so in den USA gestartet ist. Ich meine, ich glaube, die ganzen Amazon-Trends starten immer in den USA und kommen dann irgendwann mit Verspätung zu uns. Und ich glaube, im letzten Jahr wurde es so richtig groß bei uns dann, oder?
Absolut. Ja, also ein Trend, ich glaube, der hat so genau vor einem Jahr, also ich glaube, so Anfang 2020 vorhin nochmal Statistik gesehen, da war irgendwie so das Geld, was irgendwie da in dem Umlauf war, für Akquisitionszwecke ganz gering. Und ich glaube, mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 2,5 Milliarden Dollar, die Thrasio und Co. und die ganzen deutschen Ableger insgesamt eingesammelt haben, um jetzt irgendwelche FBA-Seller kaufen zu können. Also binnen eines Jahres komplett explodiert, diese komplett neue Industrie, die vorher so niemand auf dem Zettel hatte.
Ja. Ich finde es super interessant und ich glaube auch, dass es insofern so ein bisschen den Zahn der Zeit trifft, dass jetzt so viel Zeit vergangen ist, seit dieses Seller-Thema aufkam und so richtig gepusht wurde, so ja 4-5 Jahre, als wir angefangen haben. Und da war FBA unglaublich attraktiv für mega viele, weil es noch nicht so viele Produkte gab auf Amazon, wie es jetzt gibt oder nicht jede Kategorie so krass umkämpft ist, wie es jetzt ist. Also man noch gut irgendwie mit einem Produkt starten konnte. Und seitdem kommen natürlich viele, viele Seller dazu, auch viele bekannte Marken, die vielleicht vorher nicht auf Amazon waren und sich so ein bisschen gegen Amazon gesträubt haben, waren halt nicht da. Man konnte vergleichbare Produkte dort verkaufen, konnte irgendwie den Traffic von bekannten Marken abgreifen, die jetzt kommen. Dann gibt es natürlich das Thema irgendwie, dass auch viele China-Seller mittlerweile auch auf Amazon.de sind, die vielleicht vorher viel, viel mehr nur in Amerika waren. Und ich glaube, das trifft insofern den Zahn der Zeit, dass einfach viele Seller an dem Punkt jetzt sind, wo sie sagen, oh, jetzt wird's langsam schwierig. Und voll. Dann ist man natürlich auch ein bisschen mehr bereit, glaube ich, sein Unternehmen zu verkaufen, oder?
100%. Also ich glaube, das könnte man besser nicht beschreiben. Und das ist auf jeden Fall eine Dynamik, die wir auch in unserer täglichen Arbeit sehen. So vor ja, auch wieder 3-4 Jahren, gute alte Zeit. Ich glaube, da konntest du halt, egal welches Produkt, in egal welcher Kategorie, mit schlauem SEO, mit irgendwelchen schlauen Bildern, mit einigermaßen cleverer Werbung, innerhalb kürzester Zeit nach vorne pushen und zum Bestseller machen oder zumindest irgendwie Top 10 bekommen. Und das ist jetzt einfach komplett vorbei. Also da muss man sich schon viel, viel, viel mehr recken und strecken, um dann noch, die Nischen sind so dicht, genau wie du auch gesagt hast, mit China-Sellern das noch hinzubekommen. Gleichzeitig, wenn du darüber nachdenkst, aber wiederum lustig, weil diese ganzen Thrasios und Co. jetzt hingehen in der Hoffnung, dass sie jetzt diese kleinen oder kleineren FBA-Seller, die wollen ja auch meistens immer schon fast so 1 Million Jahresumsatz haben, kaufen können und dann sozusagen durch ihre Expertise oder durch irgendwelche Synergieeffekte, die sie schaffen, noch weiter pushen und noch weiter, noch mehr rauszuholen aus dem, was es eigentlich schon gibt. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo ich mich frage oder was super spannend zu beobachten sein wird. Das heißt, im Umkehrschluss müssten diese Thrasios und Seller X und Co. ja noch viel besser sein im FBA-Game als diese ganzen Cracks, die jetzt seit 4-5 Jahren nichts anderes gemacht haben, als ihre Produkte auf Amazon FBA zu optimieren, um langfristig eine Wertsteigerung bzw. eine Umsatzsteigerung hinzubekommen.
Ich finde es auch mega interessant, also weil die meisten Unternehmen, die da aufgekauft werden, werden ja, glaube ich, irgendwie mit so einem Multiple zwischen irgendwie 2 bis 3, maximal, glaube ich, 4 gekauft.
Ja.
Was im ersten Moment irgendwie sich jetzt nicht so hoch anhört. Ich glaube, wenn das vorher vielleicht irgendwie ein Ein-Mann-Betrieb war oder irgendwie 2, 3 Leute und du hast irgendwie 2, 3 Produkte irgendwie nebenher verkauft, dann für die, die aufgekauft werden, kann ich das absolut nachvollziehen, dass es super lukrativ ist und interessant. Ich stelle es mir für die andere Seite mega schwierig vor, gerade aus der Geschichte, die ich gerade gesagt habe, so dass ich manchmal das Gefühl habe, dass gerade bei den Produkten, die dann halt aufgekauft werden, wo Unternehmen halt bereit sind zu sagen, ja, ich verkaufe, dass da irgendwie die fetten Jahre gerade schon ein bisschen vorbei sind.
Ja.
Halt so viel Seller genau. Noch in den Markt geströmt sind, ob das jetzt China ist oder große Markenhersteller oder einfach insgesamt viele, dass ich das Gefühl habe, wo ich denke, boah, die haben aber halt für die schrumpft irgendwie gerade die Attraktivität so ein bisschen, obwohl die sich jetzt irgendwie seit Jahren da reingefuchst haben und ihr Produkt mega kennen, ja. Den Markt kennen. Und dann finde ich, also ich finde es mega interessant, ich bin so gespannt, ob ja. Das funktioniert oder ob es eine riesen Bubble ist, Markt in unterschiedlichsten Kategorien aufzukaufen und die dann noch weiter zu pushen und da irgendwie Synergieeffekte zu schaffen, bin ich sehr gespannt.
Bin ich auch absolut gespannt, also absolut, also wo sollen diese Synergien halt herkommen? Klar, Sie können vielleicht sagen, wir können irgendwie in den Beschaffungsmaßnahmen jetzt vielleicht noch bessere Konditionen, können mehr Ware auf einmal abnehmen, dafür vielleicht günstigere Preise irgendwie einkaufen, als dass sie jetzt irgendwie der kleine FBA-Händler aus dem Wohnzimmer vielleicht jemals irgendwie stemmen könnte. Wir können der Logistik vielleicht noch sparen. Aber ich hab sogar in einem sehr guten Bekanntenkreis einen Kollegen, der jetzt sein Unternehmen auch an eine der genannten Player, die du eben gesagt hast, verkauft hast, vor gar nicht allzu langer Zeit und auch sehr gewinnbringend. Und ich weiß einfach ich habe mit ihm mehrmals wöchentlich auch da gesprochen und ich weiß, wie im positiven Sinne, was für ein Freak die zwei halt waren über ihre Projekte und über alles, die Logistik, die Supply Chain. Und die stecken da so tief drin und ich glaube, weiß ich gar nicht, ob man das war so durchoptimiert, ob man das noch weitermachen kann. Keine Ahnung.
Das ist der Punkt. Ich glaube, es werden halt so von den Unternehmen auch, die ich jetzt irgendwie kenne, dass es halt, so wie du sagst, super durchoptimierte Unternehmen sind.
Ja.
Und dass jetzt nicht irgendwelche Vendorenprodukte sind, die dann mal irgendwie vor 3 Wochen zum Seller wurden, das Listing überhaupt nicht passt.
Genau.
Und da man denkt, wow, da kann ich ja richtig viel pushen. Also ja, bin ich mega gespannt und Synergieeffekte stimme ich dir auch zu. Also in der Werbung könnte ich mir noch vorstellen, dass man da irgendwie Synergieeffekte schafft. Insofern, dass man halt irgendwie Erkenntnisse von den unterschiedlichen Accounts dann irgendwie sammeln kann, also ähnlich wie wir es irgendwie in unserer täglichen Arbeit machen und da ja auch irgendwie sehr viel vergleichen können. Aber wenn ich halt eine Firma aufkaufe mit Bilderrahmen und die andere stellt Gitarren her oder Blumenvasen, dann wird es halt irgendwie schwierig, jetzt Synergieeffekte zu schaffen in der Beschaffung oder irgendwie im Vertrieb, Verpackung, Logistik, keine Ahnung.
Es bleibt total spannend. Internationalität kann doch sowas sein vielleicht. Das ist sicherlich so, wenn jetzt ein kleiner FBA-Seller, der hat, wie du es auch eben gesagt hast, hat keinen Steuerberater in Frankreich und Spanien, hat gar nicht die Chance gehabt, vielleicht Frankreich und Spanien aufzubauen für sich. Und die haben jetzt da vielleicht dann irgendwie internationale Steuerberaterbüros an der Strippe oder auch internationale Content-Creator oder sowas, die halt sagen können, okay, wir nehmen das Produkt und packen das jetzt von vielleicht aktuell nur UK und Deutschland sofort nach Holland, Schweden, was alles gibt halt in Europa mittlerweile. Nur auch da muss man ganz klar sagen, also was wir auch sehen, die größten Märkte, seht ihr wahrscheinlich auch, sind halt einfach UK und Deutschland in den meisten Kategorien in Europa. Und wenn du die richtig durchoptimiert und gecrackt hast, weiß ich auch nicht, wie viel kann man dann noch mit so einem Produkt, was vielleicht ein No-Name-Produkt ist, dann auch in anderen Ländern auch sofort hebeln. Keine Ahnung.
Die Zeit wird sagen.
Wir
können uns in einem Jahr nochmal unterhalten, in zwei.
Ja.
Wohl über das Vendor Central.
Yes.
Wie das Seller Central sich vielleicht angenähert hat. Vielleicht ist es dann schon ein. Who knows?
Ich sage One Vendor. Ja.
One Vendor oder halt auch über Frazier und Co.
Ja, ich glaube, also ganz ehrlich, nochmal ganz kurz abschließend Frazier und Co. Ich glaube, ganz viele von den Marken, die du eben auch genannt hast, wäre meine Theorie, wird es vielleicht so auch schon gar nicht mehr geben, sondern da wird noch eine ordentliche Konsolidierung stattfinden. Jetzt ja auch schon, also zum Beispiel Swayzio als Thirsty gekauft in Deutschland und ich glaube, da wird der ein oder andere noch schlucken und dann vielleicht am Ende, ja, vielleicht bleiben da so zwei, drei über, die ja wirklich die Firepower und die Expertise haben, da irgendwie das neue Procter & Gamble oder neue J&J oder wie sie alle heißen zu werden. Who knows?
Ja, es gibt ja auch ein paar und also da muss ich auch ehrlich sagen, so da sehe ich ein bisschen schwarz dafür, wenn man halt sieht, was für Investorengelder halt irgendwie bei Frazier und Co. reingehen. Es gibt ja ein paar, die sind bootstrapped.
Yes.
Und das stelle ich mir sehr schwierig vor.
Weil dann geht, glaube ich, ja, richtig. Weil da hast du einen Riesendruck, irgendwie nicht nur Startups zu kaufen, sondern einen Riesendruck, die das dann auch dann profitabler zu machen. Und das, ja, wir wissen es nur allzu gut. Im Amazon alles will seine Weile haben. Und von heute auf morgen geht wenig.
Ja. Philipp, sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, wir wiederholen nochmal.
Ich würd mich freuen. Also wirklich, fand es auch sehr cool. Jederzeit gerne. Ich glaube, es gibt so viel im Amazon-Kosmos. Uns würden die Gesprächsthemen wahrscheinlich nicht ausgehen.
Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Ich glaube, es ist auch immer wieder so unter der Woche, hast du da schon was dazu gehört? Ja, nee, ich habe da auch noch nichts. Ja, interessant. Also 1000 neue Themen. Ich glaube auch, es bleibt spannend und wird definitiv nicht langweilig.
Ja, sehr cool. Das ist echt
sehr, sehr schön. Dann danke dir.
Genau, vielleicht noch einen letzten Satz zum Abschluss, nur auch ganz, ganz kurz, 2 Sekunden Eigenwerbung. Also wir sind auch gerade extrem stark am Wachsen, also mit Remazing, vor allem auch international am Wachsen, immer neue Märkte, die wir dazuschalten. Wie gesagt, sind in Hamburg, super internationales Team. Freuen uns wahnsinnig, wenn ihr irgendwie Bock habt, all das, was Romy und ich gerade hier diskutiert haben, vielleicht sind es noch böhmische Dörfer für euch, aber vielleicht da tiefer einzusteigen oder so, oder Bock generell auf den Amazon-Space habt, jederzeit gerne bewerben, auch gerade so im Tech-Bereich. Wir bauen auch unser eigenes Tool, alles, was so auch Product Manager angeht. Sehr gerne einfach kurz bei uns info@remazing oder philipp@remazing einfach kurz eine E-Mail schreiben, das wäre cool.
Macht es. Wenn ihr aus Hamburg in der Umgebung kommt, schaut euch mal an und bewerbt euch.
Nice.
Prima, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Es war sehr cool. Danke dir.
Danke, Romy, das wünsche ich dir auch und ja, ich würde sagen, bis bald.
Bis dann. Tschüssi.
Tschö.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.